Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Israel verstärkt den Druck auf die radikal-islamische Hamas. Der Gazastreifen erhält deutlich weniger Benzin und Gas. Argentinien wählt heute und regelt die Nachfolge von Präsident Kirchner. Die besten Chancen werden seiner Frau eingeräumt. In der Schweiz ist der erste Fall von Blauzungenkrankheit aufgetreten. Die Tierseuche wurde bei Rindern im Kanton Basel-Stadt festgestellt. In Rom spricht der Vatikan 498 spanische Geistliche selig. Sie waren zur Zeit des spanischen Bürgerkrieges von linken Milizen getötet worden. Die deutschen Sozialdemokraten besinnen sich ihrer linken Tradition. Am Parteitag in Hamburg verabschieden sie ein Grundsatzprogramm. Und Roger Federer verteidigt an den Swiss Indoors seinen Titel souverän. Er gewinnt gegen den Finnen Jarkko Nieminen und beendet auch dieses Jahr definitiv als Nummer 1. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Israel hat damit begonnen, die Lieferungen von Treibstoff in den palästinensischen Gazastreifen zu drosseln. Das israelische Energieunternehmen Dor Alon erklärte, man sei vom Verteidigungsministerium angewiesen worden, die Ausfuhren zu reduzieren. Lastwagenfahrer in Gaza beklagten sich, dass sie bereits an einigen Tankstellen abgewiesen worden seien. Auch der Strom aus Israel soll in dem von der Hamas regierten Gazastreifen knapp werden. Die türkische Armee hat 15 Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK getötet. Beim Gefecht im Osten der Türkei setzte die Armee auch Kampfhelikopter ein, dies berichtet CNN Türk. Nach Angaben der türkischen Armee sind in den letzten Tagen mehr als 60 PKK-Rebellen bei Kämpfen ums Leben gekommen, gestorben seien auch 12 türkische Soldaten. Die Türkei hat an der Grenze zu Irak gegen 100.000 Soldaten aufmarschieren lassen und mit einem Angriff gedroht. PKK-Kämpfer ziehen sich nach ihren Einsätzen in der Türkei oft über die Grenze in die irakischen Kurdengebiete zurück. Die PKK kämpft für eine kulturelle Autonomie des kurdischen Volkes. In Argentinien haben die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Als Favoritin für das Amt der Präsidentin gilt Cristina Fernández de Kirchner, die Frau des Amtsinhabers Néstor Kirchner. Zuletzt hatte sie das Amt einer Senatorin inne. Die 27 Millionen Wahlberechtigten wählen neben dem neuen Staatsoberhaupt auch die Hälfte des Abgeordnetenhauses neu, sowie ein Drittel des Senats. Erste Resultate werden in der Nacht erwartet. In Basel-Stadt ist erstmals in der Schweiz die Blauzungenkrankheit aufgetaucht. In einem Stall wurden 6 von 19 Rindern positiv getestet. Eines der Tiere musste eingeschläfert werden. Nun wird eine Schutzzone eingerichtet. Olivia Ebinger berichtet.
Die Blauzungenkrankheit ist für Menschen ungefährlich. Doch die Tiere leiden wegen offener Stellen an Klauen und Maul, Schwellungen und Lähmungen. Im schlimmsten Fall muss das Tier getötet werden. Dies trifft rund einen Drittel der Tiere. Ab morgen gilt eine Schutzzone von 20 Kilometern um den betroffenen Betrieb, von Basel bis nach Rheinfelden oder nach Sissach. Aus dieser Zone dürfen keine Rinder oder andere Wiederkäuer in die übrige Schweiz transportiert werden. Auch so lässt sich nicht ganz verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, erklärt Kathi Mache vom Bundesamt für Veterinärwesen.
Die Krankheit ist von der Mücke übertragbar, das heißt, es ist sehr schwierig, gegen die Krankheit zu kämpfen, aber man kann mit einer solchen Maßnahme die Krankheitsausbreitung vielleicht bremsen.
Seit rund einem Jahr breitet sich die Krankheit in Europa aus, auch in Deutschland und Frankreich. Und in den letzten Wochen nahm die Ausbreitung rasch zu. Sie wird auch vor der Schweiz nicht Halt machen.
Wir rechnen mit neuen Fällen in den nächsten Tagen.
Für die Bevölkerung in der Schutzzone gibt es keine Einschränkungen.
Olivia Ebinger. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält nichts von einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen. Mit ihr als Kanzlerin werde es das nicht geben, sagte Merkel in einem Interview mit dem ZDF. Merkel reagiert damit auf einen Vorstoß der deutschen Sozialdemokraten. Diese haben sich heute zum Abschluss ihres Parteitags für ein generelles Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde ausgesprochen. Damit soll der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt werden. Die SPD beschloss heute auch ein neues Grundsatzprogramm, das ihr Profil als soziale Partei schärfen soll. Darin bekennt sich die Partei zum vorsorgenden Sozialstaat. In Rom hat der Vatikan 498 spanische Geistliche und Laien zu Märtyrern erklärt und sie selig gesprochen. Sie waren während des spanischen Bürgerkriegs von 1934 bis 1939 getötet worden. Noch nie hat der Vatikan so viele Menschen auf einmal selig gesprochen. Vor allem in Spanien hat die Seligsprechung zu einem politischen Streit geführt. Nach Ansicht der Linken waren die meisten der selig gesprochenen Geistlichen Anhänger der Franco-Diktatur. Auch heute hat in Frankreich das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Air France gestreikt. Air France musste jeden vierten Flug streichen. Der Passagierandrang ist an diesem Wochenende besonders hoch, weil in Frankreich einwöchige Schulferien begonnen haben. Das Kabinenpersonal von Air France streikt seit Donnerstag für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Nun zu den Sportmeldungen mit Marcel Melcher.
Roger Federer ist auch in der Schweiz der Beste. Bei den Swiss Indoors in Basel siegt Federer im Final gegen Jarkko Nieminen aus Finnland mit 6:3 und 6:4. Im Vergleich zum Halbfinal gegen Ivo Karlovic war das Final heute deutlich attraktiver, obwohl Federer zu keinem Zeitpunkt unter Druck geriet. Beim WTA-Tennisturnier der Frauen hat die Schweizerin Patty Schnieder den Final in Linz verloren. Ihre slowakische Gegnerin Daniela Hantuchova war klar stärker und gewann mit 6:3 und 6:2. Die Schweizer Skirennfahrer haben beim Auftakt zur neuen Weltcup-Saison den anvisierten Spitzenplatz verfehlt. Auf dem Rettenbachgletscher in Sölden, Österreich, hat der norwegische Weltmeister Axel Svindal den Riesenslalom gewonnen. Rang 2 belegt der US-Amerikaner Ted Ligety, Dritter ist Kalle Palander aus Finnland. Zwei kontrollierte Riesenslalomläufe haben den Schweizer Didier Güsch auf Rang 8 gebracht. Mit mehr Risiko als Güsch, aber auch mehr Fehlern, belegt Marc Berto den 11. Rang. Didier de Fago wird 18. Daniel Albrecht 22. In der Eishockey-Nationalliga A sind folgende Matches gespielt worden. Der EV Zug verliert gegen den HC Davos mit 2:3. Die ZSC Lions besiegen den EHC Basel 4:2 und die Rapperswil-Jona Lakers verpassen Ambri Piotta eine 8:0 Kanterniederlage. In der Fußball-Super League hat der FC Thun dem FC Zürich Punkte abgeknöpft. Das Spiel endet 1:1. Erst ab 19.30 Uhr spielt Basel gegen die Berner Young Boys.
Israel macht seine Drohungen wahr. Die Energiezufuhr in den Gazastreifen wird weiter gedrosselt. Für die einen waren sie Märtyrer, für die anderen Verräter. Die Seligsprechung von fast 500 katholischen Geistlichen aus der Zeit des spanischen Bürgerkrieges löst heftige Kontroversen aus. Bosnien-Herzegowina steckt in einer schweren Krise. Die bosnischen Serben schielen auf Kosovo und verlangen auch die Unabhängigkeit. Das Internet stellt die Musikbranche vor große Herausforderungen. Eine Antwort darauf heißt Sellerband, eine ganz neue Art von Plattenlabel. Und in International um 18.30 Uhr nach dieser Echo-Ausgabe, nachdem die Krisengespräche gescheitert sind, droht der türkische Ministerpräsident Erdogan mit dem Einmarsch in den Irak. Der Konflikt um die PKK-Rebellen könnte leicht die ganze Region ins Chaos stürzen. Israel setzt die angekündigten Sanktionen gegen den Gazastreifen um. Seit heute werden massiv weniger Treibstoff und Gas geliefert. Bestätigt wird dies nicht nur von den palästinensischen Behörden in Gaza, sondern auch von der israelischen Firma, die für die Lieferungen in den Gazastreifen zuständig ist. Die israelische Regierung hat sich bis jetzt nicht geäußert. Irene Meyer.
Die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen weiß nichts Genaues. Unbestätigte Zahlen schwirren durch die Luft. Die Energiebehörde in Gazastadt sagt, Israel habe bereits heute die Treibstofflieferung um gut 30% reduziert. Die israelische Regierung schweigt. Die israelische Firma, die den Palästinensern den Treibstoff verkauft, gibt keine Zahlen bekannt, bestätigt aber offiziell, dass sie auf Befehl des Verteidigungsministeriums seit heute weniger Diesel und Benzin in den Küstenstreifen liefere. Laut palästinensischen Angaben reichen die Reserven noch für 4 Tage, dann aber seien auch die Spitäler betroffen. Und ab morgen, so heißt es, soll auch der Strom reduziert werden. Israel ist auf dem falschen Weg, sagt dazu John Ging, Chef der UNRWA, des UNO-Flüchtlingswerks im Gazastreifen.
It's not going to be solved by increasing the humanitarian misery of the good and decent people, which are the majority of the population.
Man könne keinen palästinensischen Raketenbauer oder Militanten stoppen, indem man das Elend der palästinensischen Bevölkerung noch vergrößere. Eine Bevölkerung, die gar keinen Einfluss auf die Militanten habe.
All of these actions, these aggressive actions, are inspiring more hostility, more violence.
Alle diese aggressiven Maßnahmen nährten Hass und Gewalt von Neuem, sagt Ging, der als einer der wenigen Ausländer im Gazastreifen lebt und die Bedingungen der Palästinenser dort kennt. Nicht nur Ging spricht von kollektiver Strafe, von Verletzung des internationalen Rechts und der Genfer Konvention. Von vielen Seiten hört Israel diesen Vorwurf nun und weist ihn heftig zurück. Mark Regev, Sprecher des Außenministeriums.
No, Israel does not believe in collective punishment, and on the contrary, we are committed to a steady flow of humanitarian support for the Palestinian people.
Denn die humanitäre Hilfe erreiche den Gazastreifen weiterhin, sagt Regev. Er erwähnt aber nicht, dass die Regierung heute entschieden hat, einen weiteren Warenübergang in den Gazastreifen zu schließen. Nur noch Kerem Shalom bleibt offen. Eine aufschlussreiche Äußerung kommt von Matan Vilnai, dem stellvertretenden Verteidigungsminister. Er sagt öffentlich, mit dieser Maßnahme könne der palästinensische Raketenbeschuss nicht gestoppt werden, aber Israel könne und wolle sich damit weiter vom Gazastreifen distanzieren, sich lossagen. Von Besatzung könne man heute nicht mehr reden. Widerspruch kommt dazu nicht nur aus Gaza, sondern auch aus Ramallah. Abdallah Abdallah, Fatah-Funktionär und enger Vertrauter von Präsident Abbas, sagt, auch die Palästinenser im Gazastreifen lebten unter Besatzung, da Israel die Grenzen kontrolliere und die Palästinenser dort zu 100% abhängig seien von israelischen Treibstofflieferungen und zu 2/3 vom israelischen Stromexport. Die Sanktionen seien ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der erneute Versuch, die Palästinenser in die Knie zu zwingen.
A sanction that is meant to subdue the Palestinians. To force them to surrender to the Israeli.
Abdallah Abdallah, kein Freund der Hamas und ihres Regimes, macht dabei keinen Unterschied zwischen den Palästinensern im Gazastreifen und denjenigen im besetzten Westjordanland.
Der Bericht von Irene Meyer. In einer feierlichen Zeremonie auf dem Römer Petersplatz wurden heute 498 spanische Geistliche als Märtyrer des christlichen Glaubens selig gesprochen. Bei den neuen Seligen handelt es sich um Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen, die im spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939 von linken Milizen getötet worden waren. Nur 2 Tage vor der Verabschiedung eines Wiedergutmachungsgesetzes für die Opfer der Franco-Diktatur durch das Madrider Parlament sorgte die Feier im Vatikan für heftige Polemik in der spanischen Öffentlichkeit. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Noch nie seit dem Untergang der Republik im spanischen Bürgerkrieg war das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Spanien so zerrüttet wie heute, sind sich Kommentatoren aller Lager einig. Erklärbar ist dies nur mit der Vorgeschichte dieser Konfrontation. Nur wenige Wochen nach dem Putsch General Francos gegen die Madrider Volksfrontregierung hatte der Vatikan im Sommer 1936 dessen Gegenregierung in Burgos als erstes Staatswesen diplomatisch anerkannt. Papst Pius XI. Segnete den frankistischen Aufstand gar als Kreuzzug des 20. Jahrhunderts ab. Eine Parteinahme, die auf republikanischer Seite für Wut und Verzweiflung sorgte. Tausende von Geistlichen fielen damals der Hexenjagd des aufgebrachten Mobs zum Opfer, was heute auch von Chronisten des republikanischen Lagers eingestanden und als Bürgerkriegsgräuel gebrandmarkt wird. Drum anerkennt das am Dienstag vom Madrider Parlament zu verabschiedende Gesetz zur Wahrung der geschichtlichen Erinnerung ausdrücklich den Wiedergutmachungsanspruch der Opfer beider Lager, von Franco-Anhängern wie Republikanern. Trotzdem wird es von der politischen Rechten wie dem konservativen Klerus als Provokation verteufelt, mit der Linke und Laizisten ohne Not alte Wunden auffrissen. Die heutige Massenseligsprechung auf dem Petersplatz fand jedenfalls nicht zufällig im Vorfeld der Parlamentsdebatte über das Wiedergutmachungsgesetz statt. Versuch versucht die Kirche damit doch noch einmal, ihre historische Rolle im Bürgerkrieg und während der 40-jährigen Diktatur Francos zu rechtfertigen. Als ob der Reformklerus um den Madrider Kardinal Tarancón in den 70er Jahren bei der Demokratisierung Spaniens nicht eine Schlüsselrolle gespielt und das einseitige Engagement auf Seiten der Diktatur zumindest damals als historischen Irrtum bezeichnet hätte. Erklärbar ist dieser Widerspruch nur durch die aktuelle Konfrontation mit der Regierung des Sozialisten José Luis Rodríguez Zapatero. Dass dieser Abtreibungs- und Scheidungsrecht weiter gelockert, die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich anerkannt und den Religionsunterricht für fakultativ erklärt hat, wurde vom rechten Klerus und der konservativen Opposition als Kriegserklärung verbucht. Dass sich unter den heute selig Gesprochenen kein einziger jener Hunderten von baskischen und katalanischen Geistlichen oder Arbeiter- und Bauernpriestern befindet, die wegen ihres Widerstandes gegen Franco massakriert oder zu Tode gefoltert wurden, wird dabei freilich ausgeblendet und von der Gegenseite als ebenso provokativ empfunden.
Alexander Gschwind. Bosnien-Herzegowina steckt in der größten politischen Krise seit Abschluss des Dayton-Friedensabkommens von 1995. Denn 12 Jahre nach Kriegsende haben die kroatischen, bosniakischen, also die muslimischen und die serbischen Politiker den Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina völlig blockiert. Und das Parlament des serbischen Landesteils, die Republika Srpska, will morgen beschließen, alle Gremien des Gesamtstaates zu verlassen. Die ganze Aufregung ist nur im Zusammenhang mit den sich zuspitzenden Verhandlungen über den zukünftigen Status der südserbischen Provinz Kosovo zu verstehen. Walter Müller.
In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist die Krise des Nachbarstaates Bosnien-Herzegowina seit Tagen das Frontthema der Medien. Kein Wunder, denn Serbien hat schon immer darauf hingewiesen, dass, wenn der Kosovo gegen Serbiens Wille unabhängig werde, würden die bosnischen Serben für sich dasselbe einfordern und die Trennung von Bosnien-Herzegowina verlangen. Flux hat der serbische Ministerpräsident Vojislav Koštunica in Belgrad erklärt, es sei das vordringliche politische Ziel Serbiens, den Kosovo und die Republika Srpska zu erhalten, also den serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina. Koštunica kümmert es wenig, dass die Republika Srpska ein Teil des Nachbarstaates Bosnien-Herzegowina ist, er sich dort also nicht einzumischen hat. Dass er dies trotzdem getan hat, ist kein Zufall, sondern Strategie im Kampf um den Kosovo, den Serbien nicht hergeben will. Die Kosovo-Albaner drohen damit, sich nach dem 10. Dezember einseitig unabhängig zu erklären. Bis dann müssen die internationalen Leiter der Statusverhandlungen zwischen Belgrad und Pristina dem UNO-Generalsekretär berichten, ob sich Serben und Kosovo-Albaner einigen konnten. Und alles deutet darauf hin, dass keine Einigung zustande kommt. Und die Kosovo-Albaner spekulieren darauf, von den USA und einigen europäischen Regierungen trotzdem als Staat anerkannt zu werden. Serbien nutzt die Krise in Bosnien-Herzegowina und sendet an die Adresse eben dieser Staaten das Warnsignal, dass auf dem Balkan Unruhen ausbrechen würden, sollte der Kosovo unabhängig werden. Dabei hat der Auslöser der Aufregung um Bosnien-Herzegowina eigentlich nichts mit dem Kosovo zu tun. Der internationale Überwacher des Dayton-Abkommens, Miroslav Lajčak, wollte Bosnien einzig mit einer Verordnung aus der politischen Blockade reißen und den Gesamtstaat wieder handlungsfähig machen. Er hat unter anderem verfügt, dass die bosnische Regierung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Minister entscheiden kann. Denn bisher sind die Vertreter der Bosniaken, Kroaten und Serben einfach nicht erschienen, wenn ein für ihre Volksgruppe unliebsamer Entscheid getroffen werden sollte. Bosnien war so blockiert, es kam zum Stillstand. Was der erfahrene Diplomat Lajčak als Schrittwechsel bezeichnete, führte im serbischen Landesteil Bosniens zum Aufschrei. Die bosnischen Serben könnten überstimmt werden. Und politische Scharfmacher bezeichneten Lajčak als Diktator, der die Republika Srpska vernichten wolle. Für morgen sind in der ganzen serbischen Republik Demonstrationen angesagt. Lajčak aber will hart bleiben. Er muss. Ansonsten würde er als hoher Repräsentant jegliche Autorität verlieren und das Feld gänzlich den Nationalisten überlassen. Wer die Autorität des Hohen Repräsentanten und der internationalen Gemeinschaft herausfordere oder das Dayton-Abkommen in Frage stelle, spiele mit dem Feuer, sagte Lajčak warnend. Diese Warnung gilt auch für die Regierung im Nachbarstaat Serbien.
Walter Müller. Sie sind die Großen der Musikindustrie. Universal, Sony, BMG, Warner Music oder EMI. Und sie alle stecken in einer tiefen Krise. Schuld an der Krise seien die Gratis-Musiktauschbörsen im Internet, klagen die Plattenfirmen. Tatsächlich, seit 7 Jahren geht die Zahl der verkauften CDs Jahr für Jahr deutlich zurück. Doch zu schaffen macht den Plattenlabels nicht nur der Gratis-Download von Musik im Internet, denn die Branche klammert sich immer noch an ein Geschäftsmodell, das in der digitalen Medienwelt keine Zukunft hat. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Als mächtige Musikmanager noch in dunklen und verrauchten Clubs auftauchten, war die Welt noch in Ordnung. Dort suchten sie ihre künftigen Stars, boten ihnen einen Vertrag an, schickten sie ins Aufnahmestudio und lebten fortan fürstlich vom Erlös der verkauften Platten. Dann störte das Internet diese Geschäftsruhe. In Internet-Tauschbörsen wurde ihre Musik plötzlich gratis verbreitet, an den alten Vertriebswegen vorbei. Reagiert haben die Musikmanager auf diese Entwicklung bisher vor allem mit Gerichtsverfahren, in welchen sie Schadenersatz erstreiten wollen, mit mäßigem Erfolg. Derweilen machten andere Kasse, mit kommerziellen Musikdownloads oder Klingeltönen für Mobiltelefone. Nur langsam würden die großen Musiklabels sich von ihrem alten Geschäftsmodell lösen, beobachtet auch der Branchenkenner Thomas Ryan.
Participating only from one revenue stream, which is the recorded music side, particularly given the difficulties of monetizing that today, is not.
Die Konzentration nur auf den Verkauf von CDs habe keine Zukunft. Deshalb suche die Branche nach alternativen Einnahmequellen.
They're looking to get a piece of the touring, a piece of the merchandise, a piece of every revenue stream that that artist throws off.
Fanartikel, Beteiligungen an den Einnahmen aus Konzerten, so versuche die Branche ihr Geschäftsmodell anzupassen, erklärt Thomas Ryan. Das Problem dabei, das funktioniere nur mit großen Stars. Und diese verspüren wenig Lust, ihre Einnahmen nun plötzlich mit ihren Plattenlabels teilen zu müssen.
The big artists have less of an incentive to give up parts of these streams of revenue to a music company today.
Die traditionellen Plattenlabels müssen darum wieder von vorne beginnen. Sie müssen mit weniger bekannten Bands und neuen Verträgen ein neues Geschäftsmodell aufbauen, das sich nicht mehr alleine auf den Verkauf von CDs abstützt. Das ist schwierig, denn bereits etablierte Vermarkter von Stars machen ihnen das Geschäft streitig. Oder andere haben schon länger begonnen, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Etwa Johann Vossmeier, ehemaliger Direktor von Sony BMG in den Niederlanden. Er lancierte vor 18 Monaten Celeband. Seine Plattenfirma ist nicht viel mehr als eine Website.
Der größte Unterschied ist, glaube ich, dass wir ein total demokratisches Label sind, wo wir als Management überhaupt keinen Einfluss haben in der Entscheidung, wer überhaupt einen Vertrag bekommt. Das entscheidet der Konsument.
Der Konsument, das sind die Besucher der Webseite von Celeband. Sie können Geld investieren in Musiker oder Bands, die eine CD produzieren sollen. Mehr als 5.000 Künstler stehen zur Wahl. Wer auf diese Weise $50.000 sammelt, darf ins Studio. 7 Bands haben ihr Publikum bisher überzeugt, als letzte die Polin Julia Marcel. Sie fand 13 Anleger, die an ihren Erfolg glauben.
There was once an accordion player who didn't go to war.
Das gesammelte Geld fließt in die hochprofessionelle Produktion eines Albums. Alle Songs können anschließend kostenlos auf der Webseite von Celeband runtergeladen werden. Einnahmen generiert die Werbung auf der Webseite der Künstlerin. Zu gleichen Teilen werden diese zwischen Künstlerin und Investoren geteilt. Das Plattenlabel ist nur noch eine Internetplattform, wo sich Musiker und Fans austauschen, erklärt Johann Vossmeier. Das sei der große Unterschied zu seiner früheren Arbeit als Direktor eines Labels.
Anders ist das Verhältnis zum Konsument, denn hier stehen wir und auch die Musiker in direktem Kontakt mit ihren Fans. Und die Fans entscheiden. Das ist also alles ganz, ganz anders, auch in der täglichen Arbeit.
Diese neue Art der Kundenbeziehung zwischen Künstlern, Fans und Celeband wird gefördert durch Konzerte und Musikfestivals mit Künstlern des Labels.
Wir hatten eine Fete in Amsterdam, 2000 Leute kamen da und die kamen aus 22 Ländern eingeflogen nach Amsterdam, nur weil sie einander treffen wollten. Also unsere Community findet es auch ganz wichtig, dass es da Gelegenheiten gibt, wo sie sich treffen können. Und für der Künstler ist es einfach ein Podium, sich präsentieren zu können.
Bald soll es auch ein Internetradio geben und ein Musikfernsehen, ausschließlich mit der Musik von Celeband. So will sich das Label weiterentwickeln. Und so sollen immer mehr Fans Musiker von Celeband entdecken, die Gratismusik der Künstler runterladen, Fan-T-Shirts kaufen und an deren Konzerte strömen. Und so klingeln dann doch noch auch die Kassen von der Plattenfirma Celeband.
Der Bericht von Charles Liebherr über Celeband, die Plattenfirma, die nur noch eine Website ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Franco Battel, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Anita Richner. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.